ISIS Aiens US Indonesia Child of the ASEAN UR UTC.
Aus Jakarta, der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia mit dem Programm in deutscher Sprache.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien.
Sie können jeden Tag unsere Sendung über die Frequenzen der Kurzwelle 9525 oder 15150 und 11785 kHz hören.
Sie können auch unsere Sendung über voinews.id/German hören.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, informieren, verbinden, würdigen.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Freitag, den 29. Juni 2018. Die Stimme Indonesiens in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Kommentar, Vergangenheit und Gegenwart, unser Indonesien, wunderbares Indonesien, dies und das und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Nung Nursia, Pujastuti, Sri Unun, Dora und Handarung. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens mit Nachrichten.
Berita hari Jumat tanggal 29 Juni 2018. Here is the Stimme Indonesiens in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Malaysia Ministerpräsident besucht Indonesien. Präsident Joko Widodo empfing Staatsbesuch des Präsidenten von Timor-Leste. Niederländischer Außenminister wird Indonesien besuchen. Besuch von osttimoresischer Präsidenten Gatin im Krankenhaus Harapan Kita. Landwirtschaftsminister drängt die Förderung des Schafexports. Das indonesische Landwirtschaftsministerium veranstaltet das südostasiatische Koordinierungstreffen über Veterinäre und Zoonosezentrum. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Der malaysische Ministerpräsident Mahathir Mohamad startete am 28. und 29. Juni 2018 einen Staatsbesuch in Indonesien ab. Der indonesische Präsident Joko Widodo und die indonesische Außenministerin Retno Marsudi begrüßten am Donnerstag Nachmittag im Flughafen Halim Perdana Kusuma in Jakarta den Ministerpräsident Mahathir Mohamad. Bei einem bilateralen Treffen am Freitag, den 29. Juni 2018, erörterten Präsident Joko Widodo und Ministerpräsident Mahathir Mohamad die Förderung der Wirtschaftszusammenarbeit im Investitions- und Handelsbereich. Dies teilte der Sprecher des Indonesischen Außenministeriums Arman Atanasir am Donnerstag, den 28. Juni in Jakarta, der Pressemeet.
Beberapa poin yang menjadi perhatian dalam pertemuan kedua kepala negara antara lain tentunya mengenai
einige Punkte auf welche die beiden Staatsoberhäupter die Aufmerksamkeit lenken sind die Stärkung der Wirtschaftszusammenarbeit vor allem im Handels- und Investitionsbereich. Der Handel beider Länder erreichte im Jahre 2017 17,2 Milliarden US-Dollar. Außerdem ist Malaysia der siebtgrößte Handelspartner Indonesiens. Im Jahr 2017 gehörte Malaysia auch zu dem 8 größten Investor in Indonesien, dessen Investitionen 1,2 Milliarden US-Dollar erreichten. Die beiden Staatsoberhäupter erörterten auch die Partnerschaft und für den Zugang zu dem Markt des Ölpalmenprodukts in die Europäische Union zu kämpfen, erklärte Arman Atanasir weiter. Indonesien und Malaysia sind die größten Ölpalmenproduzenten der Welt. Die Ölpalmen hat große Auswirkungen für die Bekämpfung der Armut und für die Förderung der Wohlfahrt beider Länder. Außerdem brachte Präsident Joko Widodo den Schutz vor 2,5 Millionen Indonesier-Staatsangehörigen in Malaysia zu dem bilateralen Treffen. Das indo-pazifische Konzept und die Palästina-Frage wurden auch dabei von ihnen besprochen. Der indonesische Präsident Joko Widodo hat am Donnerstag, den 28. Juni 2018, den Staatsbesuch des Präsidenten der Demokratischen Republik Timor-Leste, Francisco Guterres Luolo, im Präsidentenpalast in Bogor, West Java, empfangen. Bei der Eröffnung des bilateralen Treffens mit Präsident Francisco Guterres dankte Joko Widodo Timor-Leste für die Unterstützung für Indonesien als nichtständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrates 2019-2020. Der Präsident würdigte die erfolgreichen Nationalwahlen in Osttimor und hoffte, dass Osttimor ein friedliches, stabiles und fortschrittliches Land bleiben würde. Aus diesem Anlass setzte Präsident Joko Widodo auch Präsident Francisco Guterres, dass Indonesien das erste Land war, das Guterres im Rahmen seines Staatsbesuchs besucht. Deshalb hofft Präsident Joko Widodo, dass die Freundschaft zwischen den beiden Ländern die Wohlfahrt der Menschen zwischen den Ländern verbessern kann. Die niederländische Außenminister Stefanus Abraham Blok oder Stef Blok wird vom 2. bis zum 4. Juli Indonesien besuchen, um ein bilaterales Treffen mit seiner indonesischen Amtskollegin Retno Marsudi in Jakarta abzuhalten. Der Direktor für Europa 1 des indonesischen Außenministeriums, Dino Kusnadi, sagte am 28. Juni 2018 bei einer Pressekonferenz in Jakarta, dass das bilaterale Treffen beider Außenminister sehr wichtig sei, da die beiden Länder ein umfassendes Partnerschaftsabkommen hätten.
Stef Blok, Menlu Belanda, akan tiba di Indonesia Jakarta pada tanggal 2 dan meninggalkan Jakarta pada tanggal 4 untuk melakukan
Stef Blok, der niederländische Außenminister, wird am 2. Juli in Indonesien ankommen und am 4. Juli Indonesien verlassen. Er wird ein bilaterales Treffen mit der Frau Außenministerin und einigen leitenden indonesischen Beamten treffen. Der Indonesien-Besuch des niederländischen Außenministers ist der erste, nachdem er Anfang dieses Jahres als Außenminister ernannt wurde. Wir bewerten, dass dieser Besuch sehr wichtig ist, da die Beziehungen Indonesiens und der Niederlande dynamisch sind. Indonesien und die Niederlande haben eine Beziehung als umfassender Partner oder strategischer. Dino Kusnadi erklärte weiter, dass der bilaterale Besuch von Stef Blok gute Chancen für Indonesien und die Niederlande werde, um die in mehr als 5 Jahren umfassenden strategische gebaute Partnerschaft zu evaluieren. Die beiden Außenminister wurden die Fragen, die mit der Entradikalisierung, Extremismus, der Drogenbekämpfung, Cyberspace und Cybersicherheit verbunden seien, erörtern. Dino Kusnadi zufolge wurden sie auch den Konflikt in Rohingya und Syrien, das Ropamöl erörtern und Erfahrung als Mitglied des UN-Sicherheitsrates austauschen. Die osttimoresische Präsidentin Gatin Cidalia Lopez Nobre Mozinho bezuchte am Donnerstagnachmittag am 20. Juni 2018 in Jakarta das Krankenhaus Harapan Kita. Der Besuch war die Folge von dem Zusammenarbeitsvertrag im Gesundheitsbereich zwischen Indonesien und Osttimor, der im Jahre 2017 in Genf unterzeichnet wurde. Der Generaldirektor für Gesundheitsbedienung Bambang Wibowo und der Direktor des Krankenhauses RSAB Harapan Kita, Didi Danukusumo, begleiteten Osttimoresische Präsidenten Gatin bei diesem Besuch. Die indonesisch-osttimoresische Gesundheitszusammenarbeit wird von 2017 bis 2020 dauern und umfasst die Gesundheitsbedienung, Laboruntersuchung, Pharma- und Gesundheitsgeräteindustrie sowie die Förderung der Befähigung der Gesundheitsbeamte, die Bewältigung der ansteckenden Krankheiten in den Grenzgebieten, die Bereitschaft für Pandemie, die Mutter- und Kindergesundheit, Impfung und Nährstoff. Während des Besuchs besichtigte die osttimoresische Präsidentin Gatin einige Einrichtungen in dem Krankenhaus Harapan Kita, wie Neugeborenen-Intensivstation oder NICU, den Verloskammerraum, Fetomaternal und Fetoskopie. Der indonesische Landwirtschaftsminister Andi Amran Sulaiman drängte die Förderung des indonesischen Schafexports, vor allem nach Malaysia. Bisher importiert Malaysia die Schafe aus Australien. Trotz der Tatsache, dass Indonesien großes Potenzial hat, die Schafe mit dem erreichbaren Preis zu verkaufen und zu exportieren. Wegen der nahen geografischen Lage werden die Transportkosten auch billiger sein. Minister Amran Sulaiman war in Surabaya, um dem Schaf-Jungfernexport nach Malaysia beizuwohnen. 60.000 Schafe werden nach Malaysia exportiert werden. Bei dem Jungfernexport wurde erst 2.100 Schafe im Wert von 267.000 US-Dollar verschifft. Minister Amran Sulaiman brachte seine Hoffnung zum Ausdruck, dass Indonesien die dünnschwänzigen Schafe weiter exportieren könne. Das indonesische Landwirtschaftsministerium veranstaltet vom 27. bis 29. Juni 2018 in Yogyakarta das Südostasiatische Koordinierungstreffen über das Veterinäre- und Zoonosezentrum ACCAHZ. Dieses Treffen ist sehr wichtig und dient dazu, die Gesundheit der Gemeinschaft in Südostasien zu schützen. Die Vertreter der ASEAN-Länder und des ASEAN-Sekretariats sowie das Vertretungsbüro von der Nahrungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen FAO in Asien und Pazifik wohnen dem Treffen bei. Dies teilte der Generaldirektor für Viehzucht und Tiergesundheit des indonesischen Landwirtschaftsministeriums, Iketut Diarmita, am Donnerstag, dem 28. Juni in Jakarta, der Presse mit. Ihm zufolge sei die Gründung von dem Veterinären- und Zoonosezentrum ACCAHZ sehr wichtig, als Manifestation der Entschlossenheit und des Engagements der ASEAN, um die Gesundheit der Gemeinschaft und der Tiere zu schützen. ACCAHZ fungiere nicht nur als ein Gesundheitszentrum. Es diene auch dazu, um über die Verbreitung der Tierkrankheit und der Zoonose in südostasiatischer Region schnell zu reagieren, sagte Iketut Diarmita weiter. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 16.442,21 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 14.255,95 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 14.116 Rupiah. unun cumweter. Jakarta am hoitigen mitak is sonih bei einer Temperatur von 21 Grad Celsius. Di luft feuchtigkeit beträgt 76%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta.
Kuatkan hatimu, berikan energi di dalam semangatmu. Tegaklah berdiri, terbanglah kau tinggi. Inilah saatnya namamu bergema. Maknai kekalahan sebagai kemenangan yang tertunda. Jangan pernah berputus asa, jadi yang terbaik. Show the world
komentar. Die Meinung des RRI Außendienstes der Stimme Indonesiens über aktuelle Fragen im In- und Ausland.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesien, unser Kommentar behandelt heute das Thema Der Prinz William besuchte Palästina, gelesen von Sri Unun. Liebe Zuhörer, der Thronfolger Nummer 2 des britischen Königreiches, Prinz William, hat in dieser Woche einen Besuch im Nahen Osten von Jordan bis Israel am Montag, den 25. Juni 2018, abgestattet. Bei seinem Besuch in Israel traf sich Prinz William mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanyahu und dem israelischen Präsidenten Reuven Rivlin. Darüber hinaus besichtigte er auch das Grab seiner Urgroßmutter, die Prinzessin Alice. Das ist der erste Besuch der Familienangehörigen des britischen Königreiches in Israel geworden. Ein britischer Diplomat in Israel dementiert diesen Besuch, der mit Politik zu tun hat. Trotzdem hat eine Aussage vom israelischen Präsidentschaftsbüro nach dem Besuch des Prinzes William in Israel entstanden. Das steht darin, dass der israelische Präsident den Prinz auffordere, die Friedensbotschaft für den palästinensischen Präsidenten Mahmoud Abbas beim Besuch in Palästina auszurichten. Diese Botschaft ist nur eine Höflichkeit, denn in Israel ist die Position von Reuven Rivlin als Präsident nur zeremoniell. Im Gegensatz dazu hat der Premierminister Benjamin Netanyahu als der wahre Machtinhaber in Israel die Botschaft für den Prinz William nicht übermittelt. Bei der Ankunft in Palästina am Mittwoch, den 27. Juni 2018, traf der Prinz William den Präsidenten Mahmoud Abbas und nannte Palästina als ein Staat. Viele Kreise sind der Meinung, dass diese Erwähnung von Prinz William falsch gesagt werde. Obwohl das britische Außenministerium dies nicht kommentiert, gibt es aber noch eine Aussage vom Außenministerium, dass die britische Regierung die Gründung des souveränen und abhängigen Landes, das gemeinsam mit Israel lebt, unterstütze. Großbritannien wird auch das palästinensische Land in eines Tages für die Unterstützung zur Realisierung des Friedens erkennen. Großbritannien ist der Mandatsträger der Vereinten Nationen im palästinensischen Land nach dem Ersten Weltkrieg bis zur Gründung des israelischen Landes im Jahr 1948. Obwohl die Aussage des Thronfolgers des britischen Königreiches über das palästinensische Land noch keine politische Werte ist, hofft aber man, dass dies die Unterstützung für die Gründung des palästinensischen Landes vermehren könnte. Einige europäische Länder haben sogar gesagt, dass Palästina ein Land sei. Indonesien, das das Vertrauen als nichtständiges Mitglied des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen im Jahr 2019, könnte hoffentlich die Beschleunigung der Gründung des palästinensischen Landes durch verschiedene Foren fördern, sodass später der Plan des souveränen Landes Palästinas realisiert werden und der Frieden im nahöstlichen Gebiet nicht nur eine Idee sein. Liebe Zuhörer, soweit der Kommentar.
Historische Fakten präsentieren wir in der Vergangenheit und Gegenwart.
Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Vergangenheit und Gegenwart. Folgende Ereignisse fanden am 29. Juni statt. Wir beginnen mit dem Indonesian Tag der Familie. 29. Juni ist der Indonesian Tag der Familie. Am 29. Juni 1970 begann die Bewegung der Familienplanung in Indonesien. Am 29. Juni 1993 kündigte der damalige Präsident Suharto in der Provinz Lampung den Tag der Familie an. Seitdem wird der 29. Juni als den nationalen Tag der Familie gefeiert. Welcome to Noin Unchwanjitan Uni, 1974, as Isabel Perón, die Ehefrau des verstorbenen argentinischen Präsidenten Juan Perón zum Präsidenten vereidigt wurde. In Perons Amtszeit war Argentinien von Wirtschaftskrise und Korruption betroffen. Isabel Perons Amtszeit war durch unregelmäßig wiederkehrende wilde Streiks, unoffiziell angeordnete Generalstreiks geprägt. In dieser chaotischen Situation handelte das Militär und putzte gegen Perón. Sie wurde am 24. März 1976 vom Militär festgenommen und unter Hausarrest gestellt, der 5 Jahre andauern sollte. Wir beenden das Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem Tod von Ruslan Abdul Ghani. Ruslan Abdul Ghani war der indonesische Außenminister im Jahre 1956 und 1957. Er starb am 29. Juni 2005. Er war von 1954 bis 1956 der Generalsekretär des indonesischen Außenministeriums. Ein Jahr später war er der Generalsekretär der Asien-Afrika-Konferenz in 1955 in Bandung, Westjava. Von 1962 bis 1966 war Ruslan Abdul Ghani der Informationsminister. Er war Vize-Premierminister in 1966 und 1967. In der Zeit des indonesischen zweiten Präsidenten Suharto war Ruslan Abdul Ghani der indonesische Botschafter für die UNO von 1997 bis 1971. Seit 1971 war er der Leiter des Beratungsteams für Präsident bezüglich der Staatsideologie Pancasila. Das war das Programm Vergangenheit und Gegenwart. Auf Wiederhören.
Indonesien in den Bereichen Wirtschaft, Außenpolitik, Pancasila, Staatsideologie, Sport und Umwelt präsentieren wir im Programm Unser Indonesien.
Liebe Zuhörer, hören Sie nun unser Programm Unser Indonesien mit dem Thema Indonesien und Japan halten ein Treffen zum 6. strategischen Dialog ab. Die indonesische Außenministerin Retno Marsudi hat am 25. Juni dieses Jahres den Besuch des japanischen Außenministers Taro Kono im Pancasila-Gebäude des indonesischen Außenministeriums in Jakarta empfangen. Der erste indonesische Besuch von Taro Kono diente dazu, ein Treffen zum 6. strategischen Dialog Indonesiens und Japans anlässlich der 60-jährigen diplomatischen Beziehung beider Länder zu veranstalten. Daran Lisman neben dem Außenministerium auch das Koordinationsministerium für maritime Angelegenheiten, das Wirtschaftskoordinationsministerium und das Ministerium für maritimes und Fischereiangelegenheiten teilnehmen. Dieses Treffen sollte dazu dienen, die bilaterale Zusammenarbeit im Bereich der Politik, Sicherheit, Wirtschaft, des Handels, der Investition, der Beziehung, der Menschen untereinander und die Möglichkeit zur strategischen Zusammenarbeit beider Länder zu stärken. Neben bilateralen Fragen erörterten die beiden Außenminister auch regionale und globale Fragen, die für beide Länder von Belang sind. Beide Minister hatten eine strategische Zusammenarbeit die durch die Entwicklung der bilateralen Zusammenarbeit verwirklicht werden soll, für wichtig. Japan ist ein strategischer Partner für Indonesien und beide Außenminister stimmten darin überein, dass die Zusammenarbeit im Bereich der Investitionen, insbesondere in der Infrastruktur, verstärkt werden müsse. Die beiden Außenminister sind auch darin übereingekommen, die Möglichkeit zu prüfen, Indonesien zu einer Produktionsstätte für japanische Herstellungsprodukte zu machen, die auf Drittmärkte einschließlich der Märkte in den ASEAN-Ländern abzielen. Darüber hinaus wurde vereinbart, dass es wichtig sei, den Abschluss des Wirtschaftspartnerschaftsabkommens zum Vorteil beider Länder zu unterstützen. Das Jahr 2018 gilt als der perfekte Zeitpunkt für den Abschluss der Verhandlungen im Rahmen eines monumentalen Geschenkes zum 60-Jahrestag der diplomatischen Beziehungen zwischen Indonesien und Japan. In Bezug auf den Klimawandel begrüßten die beiden Minister die gemeinsame Zusammenarbeit im Anrechnungsmechanismus JCM. Sie stellten fest, dass die Durchführung der Zusammenarbeit einen Mehrwert schaffen und die Kapazität Indonesiens im Umgang mit den Auswirkungen des Klimawandels verbessern könnte. Sie stimmten auch darin überein, dass die Süd-Süd- und Dreieck-Kooperation zur Stärkung der wirtschaftlichen Entwicklungshilfe in Palästina und anderen afrikanischen Ländern gefördert werden müsse. Während des Treffens begrüßten die beiden Minister die positiven Entwicklungen auf der koreanischen Halbinsel, von denen erwartet werde, dass sie der Region Frieden und Stabilität bringen. In Bezug auf das Südchinesische Meer äußerten die beiden Außenminister ebenfalls das Bedauern über der Militarisierung in der Region. Es wird erwartet, dass die Verhandlungen im Zusammenhang mit dem Verhaltenskodex COC in Kürze abgeschlossen werden. Die Außenminister kamen überein, dass von Indonesien initiierte Konzept des Indo-Pazifiks mit dem Konzept der freien und offenen Indo-Pazifischen Strategie aus Japan zu verbinden. Die Synergie wurde durch die Stärkung der bilateralen Zusammenarbeit und die Stärkung der Zusammenarbeit durch regionale Mechanismen wie den ASEAN- und Ost-ASEAN-Gipfel in der Region des Pazifischen Ozeans und durch die Assoziation der Küstenländer des Indischen Ozeans IORA im Indischen Ozean erreicht. Während des Treffens waren die beiden Außenminister bei der Unterzeichnung des Notenwechsels über integrierte Meeres- und Fischereizentren und den Fischmarkt anwesend, um die Zusammenarbeit bei der Entwicklung von Fischereizentren in den 6 äußeren Inseln Indonesiens via Moa, Morotai, Natuna, Sabang und Somlaki zu verstärken. Das war das Programm Unser Indonesien.
Das alljährliche VOI Internationale Quiz findet 2018 wieder statt. Die Sieger werden dazu eingeladen, im September 2018 eines der Touristenziele in Indonesien zu besuchen. Um weitere Informationen zu erfahren, hören Sie immer die Sendung der Stimme Nations Voice of Indonesia über Streaming in voinews.id/German oder RRI Play Voice of Indonesia Informing, Connecting, dignifying.
Lianan si di Vivat, Dekuns, Kultur, Undes Turismus Indonesians im Program Unde Bares Indonesian Kenen.
Sima Indonesian hasil willkommen zu unserem Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über die reiche Chile Küche, Kunst und Kultur des Landes berichten. Dieses Mal werden wir Ihnen die Spezialitäten zu Idul Fitri auch Lebaran genannt in Indonesien vorstellen. Außer auf der Putzwelle 3325 kHz können Sie unsere Sendung auch über Livestream voinews.id/German hören. Liebe Zuhörer, verschiedene Spezialitäten werden beim islamischen Fest Idul Fitri zubereitet. Diese werden gemeinsam von den Familien gegessen und auch Gästen serviert. Gewöhnlich bietet jede Familie ihre eigenen Spezialitäten an. Dabei wird immer Ketupat, ein in Palmblättern gedämpfter Reis, zubereitet. Man isst ketupat mit Beilagen, die unter anderem Rendang und Opor Ayam. Rendang ist in Kokosmilch und gewürzten geschmortes Fleisch und Opor ist in Kokosmilch gekochtes, kräftig gewürztes Geflügel.
In Palembang macht man beispielsweise den sogenannten Küchen Kue Basah, ihn zum islamischen Feiertag Lebaran oder Idul Fitri zu servieren. Er ist süß. Dieser Kuchen gehört zu einer Reihe von Kuchen zu den Feiertagen wie die Kuchen 8 Jam, Kasuba, Engka, Ketan und Bolu Kojo. Kue 8 ist der favorisierte Küchen zwischen diesen Küchen. Man nennt diesen Küchen 8 Jam, da man einen 6-stündigen Herstellungsprozess braucht und 8 bedeutet auf Deutsch 8 und Jam Stunde. Der Küchen 8 Jam wird aus Ei, Zucker, Milch und Margarine hergestellt. Diese Zutaten werden 8 Stunden gedämpft.
Liebe Zuhörer, di Bevölkerung von Pontianak in West Kalimantan serviert zum Idul Fitri Tag die Spezialität Sotong Pangkong. Sie ist das Hauptmenü am Lebarantag. Sotong Pangkong sind gebackene Tintenfische und heißen in der lokalen Sprache die Pangkong. Man isst Sotong Pangkong mit Erdnusspaste. Die Tradition der Bevölkerung von Pontianak ist fast gleich wie der Tradition anderer Indonesier, die ihn auch mit Ketupat,
einen in Farmbeton gedämpften Reis zubereiten. Beim Lebaranfest gibt es in Pontianak die Tradition makan ketupat, die auch Ketupat Colet genannt wird. Wobei man den Ketupat isst und etwas in den Brühe von Rendang eintaucht. Rendang ist wie schon erwähnt in Kokosmilch und gewürzten geschmortes Fleisch. Anders als die Bevölkerung von Pontianak bereitet die Bevölkerung von Madura im Lebaranfest den sogenannten Kuchen Kue Larut Cu. Dieser wird aus Kokosnussmilch, Palmzucker und Feinzucker hergestellt. Man kann den Geschmack selbst bestimmen, indem man im Teig Orange oder Ingwer hinzufügen kann, wobei die Textur dann trocken schmeckt. Die Bevölkerung von Jambi stellt auch den traditionellen sogenannten Kuchen Kue Musu her. Beim Lebaranfest und im Fastenmonat wird dieser Kuchen serviert. Die Form dieses Kuchens ist rund und wird aus Klebreismehl, Schokolade und Weizenmehl hergestellt. Man kann in diesem Kuchen Pandanusaroma hinfügen. Er ist sehr lecker. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Programm Wunderbares Indonesien. Auf Wiederhören!
Das präsentiert Informationen über Frauen, Jugend und die Leistungen Indonesiens.
Herzlich willkommen zu unserem Programm Dies und Das, in dem wir über Events, Flora, Fauna, Wissenschaft, Technologie und Entdeckungen informieren. Heute berichten wir über den Nationalen Familientag. Außer auf der Kurzwelle können Sie unsere Sendung auch über Livestream hören. Viel Spaß dabei! Berhadir dari Presidial Dekret Nomor 93 von dem 15. September 2014 festgelegte am 29. Juni wird eines jeden Jahres als Nationaler Familientag gefeiert. Das Gedenken an dem Nationalen Familientag wird zum ersten Mal in der Provinz Lampung gefeiert. In diesem Jahr fand der Höhepunkt der Feier in der Stadt Manado statt. Gerade im Bereich des Baumes der Liebe, Megamas Region mit dem Thema Familientag, Tag von uns allen, mit dem Slogan Familie Liebe, geplante Liebe. Das Thema hat einen Zweck, die Wichtigkeit der Liebe in der Familie und die Wichtigkeit der Planung beim Aufbau einer Familie. Der Nationale Familientag wird gefeiert, um alle Indonesier an die Wichtigkeit der Familie als Quelle der Stärke für den Aufbau der Nation und des Staates zu erinnern. Laut dem Leiter der Nationalen Behörde für Bevölkerung und Familienplanung der Provinz Central Kalimantan, Kusnadi, erinnerte der Nationalen Familientag die Familien an ihre Pflichten, weil die Familie ein Ort ist, um qualitativ hochwertige Menschen zu produzieren, vor allem in Central Kalimantan. Und die Veranstaltung des Gedenkens des Nationalen Familientag zielt darauf ab, die Beteiligung von Regierungen, lokalen Regierungen, Partnern und dem privaten Sektor über die Wichtigkeit von Familienfunktionen zu erhöhen. Liebe Hörerinnen und Hörer, vor der Durchführung des Nationalen Familientages fanden eine Reihe von Aktivitäten statt, unter anderem soziale Dienste in Form von Familienplanung, Dienstleistungen, Massenbeschneidung und Blutspende. Es gibt auch kostenlose medizinische Behandlungen, nationale Führungsseminare, Gesundheitsseminare, Handels- und kulinarische Ausstellung, gesunde Spaziergänge und Gymnastik zusammen und Auszeichnungen. Diese Aktivitäten finden in zwei Bereichen statt, nämlich in Minahasa und Manado. Laut dem Provinzsekretär Edwin Silangen auf dem Höhepunkt der Gedenkfeier wird Präsidenten von Indonesien Joko Widodo Satya Lencana Pembangunan auch Stipendium Unterstützung verleihen. Darüber hinaus in der Veranstaltungsreihe wird es Family Park auch gehalten. Es lässigen Fahrrädern, Frühstück zusammen, Beratung, Familie und Gesundheit, Beratungsraum, Kinderspezialzimmer, Massenhochzeiten, interaktiven Dialog mit dem Präsidenten Joko Widodo, Ausstellungen, Basare und verschiedene Kunstunterhaltung und Health. Gedenken an diesem 25. Nationalen Familientag unterscheidet sich von dem vorherigen bei dem der Anteil formaler zeremonieller Ereignisse geringer sein wird. Der Anteil des non-formalen Gelegenheitsereignisses vorgesaladulang. Der Anteil des non-formalen Gelegenheits Ereignisses vergrößer. 25. Nationalen Familientag wird der Freude und dem Zusammensein der indonesischen Familie priorisiert. Liebe Zuhörer, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.
Das alljährliche Voi Internationale Quiz findet 2018 wieder statt. Die Sieger werden dazu eingeladen, im September 2018 eines der Touristenziele in Indonesien zu besuchen. Um weitere Informationen zu erfahren, hören Sie immer die Sendung der Stimme Nations, Voice of Indonesia, über Streaming in voinews.id/German oder RRI Play Voice of Indonesia, Informing, Connecting, Dignifying.
Musik Regenbogen präsentiert ein interessantes Musikprogramm und die Lieder von Indonesien.
Hallo, liebe Zuhörer der Stimme Nations. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musik Regenbogen. Dieses Mal möchten wir Ihnen die Volkslieder aus Süd-Kalimantan vorstellen. Sie können unsere Sendung auf der Kurzwelle 3325 kHz oder über Livestream voinews.id/German hören. Am Anfang unseres Programms hören Sie das Lied mit dem Titel Sungai Martapura oder Der Martapura Fluss. Gute Unterhaltung.
Thank you.
Tiba musik Freunde, Das war das Lied mit dem Titel Sungai Martapura von Emilia August gesungen. Dieses Lied ist eines der stärksten Lieder mit Banjarsprache. Das Lied von H. Sarifuddin M.S. ist das bekannteste Lied unter den Liedern seiner anderen Kreationen. Das Lied Sungai Martapura entstand, nachdem Sarifuddin M.S. lässig unter einer Brücke in der Nähe des Sungai Martapura Flusses gesessen hat. Nachdem er darüber nachgedacht hatte, wurde er inspiriert, das Lied Sungai Martapura zu machen. Liebe Zuhörer, hören Sie nun das folgende Lied mit dem Titel Kapal Api Gandengan II oder Der Doppelte Dampfschiff. Viel Spaß beim Zuhören.
Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unser Programm in deutscher Sprache von RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, hören.
Hören Sie jeden Tag unsere Sendung über die Frequenzen der Kurzwelle 9525 oder 15150 oder auf 1785 Kilohertz hören. Bitte richten Sie Ihre Kritiken und Meinungen an den RRI Außendienst Voice of Indonesia, RRI Funkhaus im 4. Stock, Jalan Medan Merdeka Barat Nummer 45, Jakarta oder PO Box 1157 Jakarta 10110. Außerdem können Sie in Facebook The Voice of Indonesia und Twitter at Voice Indonesia sowie Instagram voice_of_Indonesia auf einer gemeinsamen Plattform treffen.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens Voice of Indonesia informieren, verbinden, würdigen.